Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke. Im SBB-Podcast stellen wir das Thema berufliche Bildung und Digitalisierung in den Fokus. Und heute habe ich einen sehr super spannenden Podcast. Ich spreche mit zwei Mitarbeiterinnen von OSE. Und OSE ist ein Unternehmen, sitzt am Schulterblatt im Schanzenviertel und hat viele besondere Sachen anzubieten. Wir schauen gleich mal im Detail. Also im Gespräch habe ich Tim Weilkiens und Sarah Schuh, und ich würde euch bitten, euch kurz selber vorzustellen. Sarah, bitte dir erstmal das Wort.
Hallo, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ich bin die Sarah Schuh. Ich bin Trainerin und Beraterin bei OSE seit einem Jahr für neue Arbeitswelten und Soft Skills und habe davor auch schon 4 Jahre in einer Selbstorganisation als People-Partnerin gearbeitet und da gemeinsam mit den Kollegen Personalprozesse entwickelt.
Vielen Dank, Sarah. Ja, Tim, möchtest du dich auch bitte vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Tim Weilkiens. Ich bin seit 2001 bei der Firma OSE. Ich bin hier Berater, Trainer und auch Vorstand der Firma.
Vielen Dank. OSE ist deshalb eine besondere Firma, weil sie sich eine besondere Unternehmensstruktur gegeben hat. Es ist eine Genossenschaft, also als Genossenschaft organisiert. Und wir sprechen heute im Schwerpunkt über das Thema Selbstorganisation. Bevor wir da ins Detail gehen, würde ich euch bitten, noch mal was zu sagen. Was macht eigentlich OSE? Was ist euer Portfolio?
Ja, kann ich ganz kurz erklären, wir sind ein Beratungs- und Trainingsunternehmen. Wir bieten Beratungsleistungen und Seminare zu Themen der System- und Softwareentwicklung und zu Soft Skills an. Wir haben auch ein paar besondere Formate. Wir haben OSE am Meer zum Beispiel, da machen wir das an der schönen Ostsee, bieten wir Seminare an. Wir haben auch Masterlehrgänge in Kooperation mit einer Fachhochschule, selber dürfen wir es natürlich nicht, wo wir dann Leute über 2 Jahre lang zu einem Master im Systems Engineering Leadership oder Software Engineering Leadership ausbilden. Ja, das ist so in Kürze das, was wir anbieten.
Und eure Zielgruppe, wen sprecht ihr an mit eurem Angebot?
Zielgruppe sind im Prinzip ja alle Personen, Firmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, also der Software- und Systementwicklung schwerpunktmäßig, und das mittlerweile auch in der ganzen Welt.
Super interessant. Das Besondere, ich hatte es ja schon gesagt, dass OSE sich als Gesellschaftsform die Genossenschaft ausgesucht hat, und da hängt natürlich ganz viel dran. Was heißt das eigentlich und warum habt ihr das so gemacht? Also ich nehme nochmal das Stichwort vom klassischen Unternehmen zur selbstorganisierten Genossenschaft. Seit wann seid ihr eine Genossenschaft?
Das sind wir seit 2014. Sind wir eine Genossenschaft, und der Prozess dorthin hat 2012 konkret begonnen. Das heißt, vorher waren wir, vor der Genossenschaft waren wir eine GmbH, sind ganz klassisch von einer Person gegründet worden, Ende der 90er Jahre, und dann langsam herangewachsen. Und dann kam aber 2012 der Wandel zur Selbstorganisation und dann in die Genossenschaft hinein.
Und was war der Grund? Wieso habt ihr das entschieden, so einen Weg zu gehen?
Ja, es war ein langer Weg. Das wurde uns quasi schon in die Wiege gelegt. Das Unternehmen wurde nicht gegründet, um groß zu werden, sondern die Idee unseres Gründers war, Kollegen zu haben, mit denen er auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und es war schon immer seine Idee gewesen, dass wir alle gleich sind. Und von vornherein wurden auch alle Mitarbeiter immer an Unternehmensentscheidungen mit beteiligt. Gleichzeitig waren wir aber klassisch organisiert mit einer Führung und Personalverantwortung. Haben aber schon damals immer spannende Experimente gemacht. Wir hatten mal eine Zeit lang, durfte sich jeder Mitarbeiter seinen Personalverantwortlichen selber aussuchen. Hat man gesagt, den Kollegen finde ich nett, das ist mein Personalverantwortlicher. Das haben wir mal gemacht und viel daraus gelernt, haben es auch wieder abgeschafft, hat nicht so gut geklappt. Mhm. War also vor allem sehr aufwendig. Mhm. Und ja, das führte dann irgendwann dahin, dass wir zu einem Punkt kamen, wo wir die Führung eigentlich abschaffen wollten, vollständig. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo gerade so Sachen wie Holokratie und sowas hochkam. Das kam so zusammen. Und dann sind wir in die Selbstorganisation zuerst gegangen. Und dann blieb aber immer noch der Punkt, dass gerade unser Gründer, der gerne vollständig eigentlich die Verantwortung abgeben wollte. Und als Gesellschafter einer GmbH hat er immer noch das Gefühl gehabt, er hat die Verantwortung und das den Mitarbeitern übergeben wollte. Und so kamen wir dann zur Genossenschaft, weil das die beste Rechtsform eigentlich dafür ist. Zum einen passt sie gut zur Selbstorganisation, zum anderen ermöglicht sie es, dass wirklich jeder sich daran beteiligen kann, ohne dass man da jetzt wahnsinnig viel Geld auf dem Konto haben muss oder groß ins Risiko geht.
Mhm. Wie viele Menschen, wie viele Personen sind aktuell in eurer Genossenschaft?
Gute Frage, ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht, die genaue Kopfzahl. Nicht, dass wir so eine starke Fluktuation haben, es sind immer um die 30. Mhm. Ich glaube, aktuell sind wir, glaube ich, 32 Köpfe, die in der Genossenschaft drin sind.
Mhm. Das ist ja schon ein ungewöhnlicher Weg. Nicht sehr viele Unternehmen sind genossenschaftlich organisiert. Insofern setzt ihr damit viele Impulse und gebt auch Anregungen an andere Unternehmen. Ich habe natürlich jetzt auch über euch recherchiert und viele spannende Details gelesen. Aber wir bleiben noch mal ein bisschen bei euch vor Ort im Alltag. Wie organisiert ihr eure Prozesse und Entscheidungswege?
Sarah, kannst du?
Ja, kann ich gerne was dazu sagen. Also wir sind in Kreisen organisiert, in Fachkreisen, und die Entscheidungen, die jetzt zu Fachthemen getroffen werden, die treffen wir eigentlich auch im Kreis. Und da habe ich auch schon drüber nachgedacht, wie wir da die Entscheidung treffen. Da haben wir jetzt eigentlich nicht das klassische Handwerkszeug. Also wenn ich mit meiner Kollegin eine Entscheidung treffen will, dann reden wir darüber und tauschen uns aus und kommen dann in der Regel auch zu einer Entscheidung. Und in unserer großen Gruppe, also bei Plenumsentscheidungen, da benutzen wir ein Handwerkszeug, das nennt sich die Consent-Entscheidung. Das heißt, dass wir Einwände in die Entscheidung integrieren. Und ganz konkret nutzen wir da das sogenannte Fist-to-Five-Modell. Und das ist ein Modell, das uns halt erlaubt, wirklich Einwände auch von Kollegen halt explizit, dass die explizit kommuniziert werden und die Kollegen wirklich auch diese Einwände äußern können und die dann auch mit in die Entscheidung integriert werden.
Mhm. Genau. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr Einwände müssen immer verbunden werden mit einem konstruktiven Vorschlag. Ist das genau das Zaubermittel dabei?
Tim, willst du ergänzen?
Nee, das Zaubermittel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass jetzt nicht ein Mitarbeiter einfach sagen kann, ich bin dagegen, das finde ich doof. So, ne? Also, sondern sich schon das, ja, wie du sagst, eben konstruktiv, ein konstruktives Nein sagen darf. Ich kann sagen, ich finde das blöd, aber man muss auch nicht gleich die geniale andere Idee haben, aber man kommt zumindest in die Verantwortung rein, dann eine Lösung zu finden.
Mhm. Genau, ich glaube, das Wichtige dabei ist wirklich auch, dass diese Einwände einen Raum haben und auch gehört werden und dadurch möglicherweise auch noch was Besseres entsteht als die ursprüngliche Entscheidung. Und das ist halt das vielleicht, also nicht Zauberwort, das finde ich zu absolut, aber das ist vielleicht auch der Schlüssel am Ende wirklich zu einer gemeinsamen Entscheidung.
Das finde ich schön, dass du das nochmal so drehst. Letztendlich geht es darum, ein Thema zu verbessern oder weiterzuentwickeln über die Einwände. Das habe ich jetzt so rausgehört, ne?
Genau.
Mhm. Mhm. Das ist ja bestimmt nicht immer einfach ganz unkompliziert. Ihr habt bestimmt viele längere Diskussionen auch. Welche Herausforderung müsst ihr lösen?
Bei den Diskussionen sind die... Also doch, das kann ich schon in die Lange ziehen, aber wir haben ein recht gutes Format, sodass, wenn sowas stattfindet, solche Entscheidungsdiskussionen, werden die immer getimeboxed auf 8 Minuten, die Diskussion. Und wenn die 8 Minuten um ist, wird in die Runde geschaut und wir haben dann ein einfaches Abstimmungsverfahren mit dem Daumen hoch, runter oder mir egal, ob die Diskussion weitergehen soll. Und wenn die Mehrheit den Daumen oben hat, dann wird die Diskussion um 2 Minuten verlängert. Und dann alle 2 Minuten fragen wir ab, soll die Diskussion weitergehen? Weil wir vermeiden wollen, dass es diese ermüdenden Diskussionen geben, dass sich vielleicht 2, 3 nur heiß reden und der Rest guckt nur noch gelangweilt zu. Mhm. Und wenn alle den Daumen unten haben oder die Mehrheit, und dann hört die Diskussion eben auf und dann wird abgestimmt.
Ah ja, das hört sich interessant an. Ist das diese Methode, Sarah, du hattest vorhin einen Titel dafür, mit diesem Fist vor irgendwas?
Fist to Five, nee, genau das, was Tim gerade erzählt, das ist unser Lean Coffee Format, nennt sich das. Das ist ein Meeting-Format ohne klassische Agenda. Und das nutzen wir für unseren Diskussionsmarktplatz. Das ist quasi unser Team-Meeting mit allen, das wir einmal die Woche haben. Also normalerweise haben wir das physisch anwesend, jetzt durch Corona haben wir das online über Zoom und das funktioniert sehr gut.
Also man möchte gerne mal teilnehmen, das hört sich wirklich sehr interessant an und es mal miterleben. Ich würde gerne einmal den aktuellen Bezug zum Umgang mit der Corona-Krise deshalb noch mal setzen, weil natürlich die Arbeitsweise, die ihr euch gegeben hat, die verlangt viel Selbstverantwortung. Und mit dieser Haltung wird ja auch im Moment versucht, eigentlich die Corona-Krise zu lösen. Der Schlenker, den ich jetzt mache, der ist jetzt ein bisschen gewagt, aber ich mache ihn trotzdem einmal auf. Glaubt ihr, wenn viele Menschen so eine Selbstverantwortung bereits gut gelernt hätten, hätten wir es ein bisschen einfacher im Zusammenhang mit Corona?
Also ich tue mir schwer, da jetzt so eine Pauschalantwort zu geben, ehrlich gesagt. Ich kann es jetzt nur für uns beantworten und ich glaube schon, dass uns das geholfen hat, dass wir auch vorher schon selbst organisiert waren und also auch die einzelnen Mitarbeiter Verantwortung übernommen haben und dass das auch dazu geführt hat, dass wir recht schnell auf die Corona-Situation reagieren konnten. Tim, ergänze mich gerne, wenn du es anders siehst, oder?
Würde ich auch sagen. Also pauschal kann man das, glaube ich, nicht beantworten, aber wir haben es erlebt, dass für die Mitarbeiter selbstverständlich war, in die Verantwortung zu gehen und zu handeln. Und ich kann mich noch erinnern, als dann am, ich glaube, es war der 15. März, als in Hamburg quasi alles schlagartig zugemacht wurde. Es war ein Sonntag und am Montag sollten Teilnehmer bei uns auf dem Campus stehen. In der Woche war natürlich zu, aber die Woche da drauf waren wir quasi schon wieder auf, zwar virtuell, aber hatten das mit einem Schlag alles umgestellt. Und auch die Teilnehmer, die in der Woche nach Hause geschickt werden mussten oder gar nicht erkommen durften, das wurde auch alles ganz schnell geregelt. Mhm. Das war überhaupt kein Problem und eben ohne, wie in klassischen Organisationen, eine zentrale Ansage vom Chef oder so, sondern das ist einfach passiert. Mhm. Richtig gut.
Genau, ich war jetzt tatsächlich mehr bei der Haltungsfrage. Also, dass ihr das gut organisiert, ist das eine und viele andere auch. Aber die Haltung, dass man ein klares Bewusstsein dazu hat, dass man auch selbstverantwortlich immer überall auch letztendlich gefragt ist, ob es im Auftreten auf der Straße sonst wo ist. Also im Rahmen einer Genossenschaft appelliert ihr ja sehr stark an die Selbstverantwortung der Einzelnen. Und das war eigentlich mein Hintergrund. Aber wir müssen das Thema jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe treten. Das war jetzt nur ein Ansatz und wir können den gerne auch so stehen lassen. Jetzt habe ich gesehen, dass OSE auch mit diversen Awards bedacht wurde, dass ihr zum Beispiel beim New Work Award auch schon, glaube ich, dreimal mit unter den ersten 10 wart, dass ihr beim Intrinsifier bedacht wurde, dass ihr beim Querdenker-Vordenker Award auch irgendwie mitgelistet seid. Was bedeutet es euch für euch, solche Auszeichnungen auch mit euch zu tragen?
Also ich finde es wichtig bei den Awards, wo es vor allem darum geht, dass das von qualifizierten Leuten ja vergeben wurde, eine Bestätigung zu bekommen, dass wir da nicht auf der ganz falschen, in eine ganz falsche Richtung eingeschlagen sind. Mhm. Das ist eigentlich das. Und dann natürlich auch, um das nach außen zu tragen, ist zum einen natürlich auch ein gewisser Stolz, aber auch eben das zu zeigen, dass so etwas gut funktionieren kann. Mhm.
Ich muss gestehen, ich kannte die Awards gar nicht, bevor ich jetzt auf euch gestoßen bin. Insofern für mich auch ein neues Thema, dass es überhaupt so etwas gibt. Ich finde, es hört sich sehr inspirierend an und man hat Lust, auch mal daran teilzunehmen, sich in so ein Gemenge hineinzuwerfen. Was macht ihr dafür, dass ihr dort bedacht werdet?
Ich weiß es beim New Work Award, als wir da teilgenommen haben, da musste man ganz konkret eine Art Projekt einreichen, haben also nicht gesagt, hier ist OSE, sondern wir haben, ich glaube, einmal haben wir eingereicht, wie wir unsere Gehälter vergeben. Das Modell hatten wir mal als Thema. Ich glaube, das Abstimmungsverfahren war mal ein Thema. Und das reicht man ein, stellt es dort vor und dann wird das von einer Jury bewertet, die einen dann unter die letzten 10 dann wählt.
Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung auch gerne zu diesen Awards. Also ich glaube auch gerade für neue Mitarbeiter oder potenzielle neue Mitarbeiter ist das ein ganz spannender Bereich, weil ich weiß, dass ich damals tatsächlich über Intrinsify Me und durch diesen Award zu OSE kam und man hat natürlich dadurch auch nochmal eine andere Reichweite, weil man dann auch bei den verschiedenen Unternehmen, die das vergeben, auch gelistet ist und das macht es natürlich auch interessant. Mhm.
Also für dich hat es einen interessanten Einstieg geboten.
Auf jeden Fall, ja. Okay.
Ich lese aus diesen Awards auch ein hohes Wertesystem heraus und nehme es selber so wahr. Ich habe mir überlegt, hat es was damit zu tun, dass ihr euch sehr gesund aufgebaut habt, dass ihr wirklich viel anbietet, wie ihr die Diskussion nach innen führt mit euren Mitarbeitern bis hin zu einer vielleicht auch guten Streitkultur. Ist das ein Thema, wo ihr sagt, ja, spielt eine Rolle, da würden wir jetzt andocken oder nein, wir sind so gut mit verschiedenen Tools aufgesetzt, da brauchen wir keine Streitkultur mehr.
Ich glaube, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Input, wie Streitkultur definiert ist, um zu beantworten.
Okay, also für mich ist Streitkultur nichts Heftiges oder Konfrontatives, sondern die Bereitschaft, überhaupt in den Diskurs zu gehen und wirklich sehr im Detail auch ein Für und Wider zuzulassen. Das habt ihr eigentlich vorhin schon mal benannt, aber ich würde es gerne noch mehr mit euren Worten hören.
Also ich persönlich glaube, es ist sogar die Grundvoraussetzung eigentlich, um so in so einer Organisation wirklich auch konstruktiv zusammenzuarbeiten. Wir hatten im Vorgespräch auch schon mal kurz darüber gesprochen, warum, weil es gibt keine klassischen Führungskräfte mehr. Man kann Konflikte nicht mehr irgendwohin delegieren und eskalieren und dadurch muss man eigentlich in den Diskurs gehen mit Kollegen, um am Ende auch wirklich zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und deshalb würde ich schon sagen, dass wir eine konstruktive Streitkultur haben müssen, auch zwangsläufig, um überhaupt am Ende auch Ergebnisse zu liefern.
Wir hatten in unserem Vorgespräch auch, und das Thema hattet ihr vorhin kurz angerissen, schon mal über dieses Gehaltsdebatte gesprochen. Und ihr habt auch gesagt, alle wollen immer wissen, wie ihr das löst. Und vielleicht kannst du es nochmal, Sarah, erläutern. Du hattest es auch, finde ich, sehr überzeugend dargestellt, als wir ein Vorgespräch hatten.
Also ich bin ja jetzt erst ein Jahr bei OSE. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht so viel über das Gehaltssystem bei OSE erzählen. Ich glaube aber zu wissen, dass es recht ähnlich ist wie in meinem alten Unternehmen, nämlich dass man sich diesem Prozess sehr iterativ nähert. Das heißt, dass man nicht sagt, das ist jetzt ein Gehaltsprozess, der für die nächsten 10 Jahre gilt, sondern man probiert mal was aus und guckt sich dann halt auch retrospektiv nochmal an, was hat daran gut geklappt und was wollen wir für das nächste Mal nochmal verändern. Was ich im Vorgespräch gesagt hatte, war, dass ganz häufig die Frage kommt nach transparenten Gehältern. Und ich glaube, bevor wir über transparente Gehälter sprechen, müssen wir über andere Themen sprechen. Nämlich haben wir überhaupt das Vertrauen, um wirklich auch offen damit umzugehen? Und welches Problem wollen wir eigentlich mit transparenten Gehältern lösen? Weil ganz häufig liegt das Problem nicht in der Transparenz der Gehälter, sondern wie Gehälter bis dato entstanden sind. Und ich glaube, das ist was gerade in so selbstorganisierten Unternehmen halt eher thematisiert wird, weil halt auch unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden.
Tim, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger dabei. Wie würdest du das ausdrücken?
Ich kann das unterstreichen, was Sarah gesagt hat. Gerade auf der Prozess, also es ist wichtig eben, dass die Mitarbeiter verstehen, wie das Ganze wie die Gehälter sich zusammengesetzt haben und nicht das Gefühl haben, dass da irgendwo hintenrum noch irgendwas passiert. Wenn sonst die üblichen Gehaltsverhandlungen sind, man sieht, ein Mitarbeiter geht da mit dem Chef in ein Zimmerchen und redet mit dem und kommt dann glücklich wieder raus und denkt man schon, hat er wieder was verhandelt oder so. Solche Sachen gibt es einfach gar nicht. Es ist einfach hochgradig transparent bei uns, bis auf die Gehaltszahlen selbst. Also man weiß nicht, was der einzelne Mitarbeiter verdient, aber das ist ziemlich klar, dass da nicht irgendeiner jetzt bevorteilt wird. Mhm.
Ich finde es auf jeden Fall sehr fortschrittlich, dass ihr das Thema nicht klassisch behandelt, eben sozusagen verdeckt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Trend, dass immer mehr Unternehmen das so versuchen zu öffnen. Aber ich würde sagen, die Masse eigentlich eher nicht, oder?
Ja, und das wird auch gar nicht gehen bei uns. Also ich wüsste gar nicht, also ich wäre ja, also wir sind genau genommen 3 Vorstände, ich bin einer von den Vorständen. Wir wären ja dafür zuständig, die Gehaltserhöhung zu definieren. Ich wusste gar nicht, welches Kriterium ich nehmen sollte. Jetzt gibt es ja gar keins. Es wäre eine gewisse Willkür.
Total. Und also ich finde tatsächlich auch, das ist jetzt so meine Erfahrung, dass Gehalt ist ein wahnsinnig sensibles Thema und egal wie gut man auch versucht, einen Gehaltsprozess zu konzipieren und die Leute mit einzubinden, man wird es am Ende nie allen recht machen. Und deshalb kann ich auch tatsächlich nur an alle appellieren, die auch Richtung Selbstorganisation gehen, vielleicht nicht direkt mit dem Gehaltsthema anzufangen, sondern sich erstmal in anderen Themen auszuprobieren, wie zum Beispiel im Recruiting oder über Feedback-Prozesse, weil Gehalt, wie gesagt, ich finde, das setzt halt schon eine sehr, sehr reife, fortschrittliche Teams, sehr viel Vertrauen auch im Team voraus, um halt wirklich über dieses Thema im Plenum zu diskutieren.
Ja, danke nochmal für die Erläuterung, weil ich glaube auch, das ist eine Königsdisziplin, so etwas ganz, ganz und konfliktfrei zu lösen.
Was uns, glaube ich, dann zugutekommt, ist, dass wir noch eine Genossenschaft sind. Mhm. Weil wenn wenig Gehälter gezahlt werden und das Unternehmen viel Geld verdient, dann bekommen das ja die Leute, denen das Unternehmen gehört. Aber das sind bei uns ja dieselben Personen. Mhm. Also wir entscheiden, also wenn wir wahnsinnig hohe Gehälter ausschütten würden, dann wissen die Mitarbeiter auch, ja, dann wird das die Genossenschaft nicht überleben. Also sind eben auch gleichzeitig Unternehmer, wo man ja eigentlich der Gegenpol ist. Ne? Da möchte man ja möglichst geringe Gehälter ja eigentlich zahlen, weil wenn man nur aufs Geld guckt, hat ja auch noch was mit Wertung und so. Und auf der anderen Seite als Mitarbeiter möchte ich möglichst viel Gehalt haben ja irgendwie. Und da ist man aber ja beides in einer Person. Und das hat sich am Anfang war es noch nicht so stark ausgeprägt, aber inzwischen haben alle Mitarbeiter auch dieses unternehmerische Verständnis. Und das, finde ich, klappt sehr gut.
Ja, super spannend, finde ich, das Thema. Ich werde noch mal kurz auf dem Thema ein bisschen rumreiten, ohne euch jetzt ärgern zu wollen. Also das Thema, was ich selber auch kenne aus Selbstorganisation, sind informelle Hierarchien, die natürlich nicht zwingend alle benennen, aber sie sind irgendwie doch da, Koalitionen, die eingegangen werden oder Konflikte, wo sich auch Menschen zusammenschließen, um so ein bisschen Machtkämpfe auszutragen. Also insofern, ich spreche da einfach aus Projekten, die ich selber erlebt habe, und ich würde trotzdem Selbstorganisation immer gut finden, aber ich weiß, dass es eben so etwas gibt. Ist das bei euch ein Thema, beziehungsweise benennt ihr das offensiv oder kriegt ihr das über eure Strukturen eigentlich immer gut reingeholt?
Gute Frage. Ich bin da vielleicht ein bisschen befangen insofern. Also ich nehme das nicht wahr, aber ich bin vielleicht insofern befangen, dass ich der Dienstälteste bin und dann lange Geschäftsführer der GmbH war und jetzt auch Vorstand mit bin, wobei Vorstand gar nicht so wichtig ist in der Genossenschaft bei uns. Aber ich erlebe keine informellen Hierarchien. Aber Sarah, du bist ja auch relativ neu dabei. Du wirst wahrscheinlich am ehesten beobachten können.
Ich finde per se, dass informelle Hierarchien erstmal gar nichts Schlechtes sind, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass das auch in einer Selbstorganisation ganz natürlich ist, dass es die gibt. Einfach daher, dass Leute, die schon viel länger in einer Organisation sind, haben natürlich nochmal ein ganz anderes Wissen als Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Und dass die dann vielleicht auch bestimmte Themen informell führen, ist per se ja gar nichts Schlechtes. Mhm. Also alleine diese Haltung zu informeller Hierarchie finde ich an der Stelle nochmal wichtig auch zu klären, weil ich glaube schon, dass es das noch gibt. Aber es ist halt ein bisschen natürlicher und dass halt Führung entsteht eher durch Kompetenz in bestimmten Bereichen. Und das würde ich schon sagen, dass ich das an bestimmten Stellen beobachte, aber ich glaube, dass das nicht unbedingt schädlich ist fürs System, sondern sogar eher hilfreich an bestimmten Stellen.
Mhm. Ja, das ist auch nochmal interessant ausgedrückt. Wolltest du noch was ergänzen, Tim?
Nee, das passt für mich sehr gut.
Alles klar. Jetzt steht OSE, wenn man euch zum Beispiel auf eure Website schaut, ist schon auch sehr für Innovation und Modernität. Wie schafft ihr es selbst, immer wieder so viele Impulse reinzuholen, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid auch weiterhin innovativ und seid ganz weit vorne an neuen Themen dran?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben keinen Innovationsprozess oder so, der das jetzt vorantreibt. Ich würde sagen, das ist Teil unserer Kultur, das zu machen, dass wir immer wieder nach Verbesserungen streben und dadurch kommt eben auch die Innovation zustande. Wir haben uns auch immer nicht als diejenigen verstanden, die jetzt Dinge erfinden und ganz neu machen, sondern dass wir bestehende Sachen aufgreifen und neu zusammensetzen. Also sind eher nicht die Early Adapters von Dingen, sondern Innovation machen wir dadurch, dass wir neue Sachen neu zusammensetzen und brauchbar machen.
Okay. Sarah, wie würdest du es denn ausdrücken?
Ja, ich habe gerade auch noch an Kollaborationen gedacht. Also, dass wir wirklich auch über OSE hinweg versuchen, mit anderen zusammenzuarbeiten und uns dadurch auch nochmal neue Impulse reinholen. Und das finde ich zum Beispiel extrem schön an OSE. Und ich glaube, das ist auch ein Kriterium der neuen Arbeitswelt, wirklich dieses Miteinander. Also nicht in Konkurrenz zu denken und zu denken, das Unternehmen könnte mir jetzt was wegschnappen, das andere, sondern eher zu gucken, wie können wir voneinander profitieren und uns zusammen dadurch noch besser machen.
Du bist also beim Thema Networking und sich gegenseitig zu inspirieren, indem man auch offen auf andere zugeht.
Exakt.
Also ihr würdet jetzt nicht sagen, wir sind auf Krampf innovativ, sondern es ergibt sich über euren Arbeitsalltag und über die Art und Weise, wie ihr an Themen herangeht.
Ja.
Ja. Genau. Mhm. Alles klar. Wir haben euch ja quasi aufgestöbert im Rahmen eines Beitrages bei Deutschlandfunk Kultur. Dort geht es um das Thema, was hat die Arbeitswelt und die Affenhorde gemeinsam? Und dieser Artikel oder dann ja auch ein Beitrag im Radio, der ist sozusagen vom Ansatz her sehr konfrontativ. Das heißt, es wird eine Gorilla-Familie gezeigt und es wird eben dort dargestellt, wie dort der Silberrücken das Sagen hat im Team, sage ich jetzt mal, und warum das eigentlich ein altes System ist, auch unternehmenbezogen. Sind solche klassischen Hierarchien, wie man sie jetzt in der Tierwelt, zum Beispiel bei den Gorillas sehen würde, immer noch üblicherweise in den meisten Unternehmen Standard?
Also was ich beobachte in den Unternehmen, wo ich unterwegs bin als Berater und Trainer, würde ich sagen, ist es der Standard, zumindest auf den mittleren und oberen Management-Ebenen. Auf der Arbeitsebene bilden sich immer mehr Teams, die schon selbst organisiert arbeiten. Aber dann gibt es halt über dem Team dann doch der Teamleiter und da fängt das Hierarchische dann an.
Mhm. Dieser Beitrag, der ist natürlich, gerade wenn man Gorillas eigentlich total toll findet und auch super faszinierende Tiere, dann dachte ich so, naja, okay, muss ja nicht unbedingt sein, aber natürlich verstehe ich die Metapher dahinter. Und so ein Silberrücken hat ja auch per se schon eine imposante Körpergröße. Das heißt, er kann einfach auch darüber schon ausstrahlen und sich durchsetzen, was in der Tierwelt nochmal anders ist als unter uns Menschen, hoffe ich doch mal. Aber es geht ja auch darum, dass zum Beispiel bei den Gorillas das männliche Tier auch für Struktur und Ordnung sorgt. Findet ihr, dass Struktur und Ordnung in hierarchiefreien Unternehmen trotzdem gut klappt, ohne dass es Leitfiguren gibt?
Also unbedingt. Ich finde es auch immer ganz wichtig, nochmal zu sagen, nur weil man eine Selbstorganisation ist, heißt es ja nicht, dass es da keine Prinzipien und Rahmenwerke und Regeln gibt. Also das ist an der Stelle nämlich oft ein Missverständnis. Und die Führung wird halt anders verteilt. Also es gibt nicht mehr den einen, du hast es jetzt Silberrücken genannt, der halt alles entscheidet, sondern die Entscheidungen bzw. die Führung wird halt auf verschiedenen Schultern verteilt. Das ist das, was ich vorhin auch meinte mit informeller Führung, nämlich dass halt Entscheidungen oder Führung da entsteht, wo sie halt wirklich auch am besten liegt. Und das funktioniert aber in selbstorganisierten Unternehmen oder die ich jetzt kennengelernt habe, sehr gut, auch ohne den Silberrücken.
Okay. Und wie würdest du das Verhältnis betrachten? Also die Person, die quasi das annehmen muss, weil sie vielleicht noch nicht so viel Kompetenzen mitbringt, ist das in der Regel, fällt es denen leicht? Also du bist jetzt ein Jahr dabei, du würdest wahrscheinlich die Entscheidung nicht immer führen. Oder doch?
Kannst du die Frage nochmal?
Okay. Ich wollte eigentlich den Perspektivwechsel herbeiführen. Also für die Person, die die Entscheidung nicht führt, weil sie vielleicht noch nicht so tief in der Materie drin steckt, sondern die sich dann einer Entscheidung eher fügt. Wie fühlt sich das an?
Ich würde es gar nicht als fügen bezeichnen, sondern ich würde wahrscheinlich, wenn ich merke, ich bin noch nicht so lange dabei und ich kann die Entscheidung noch nicht treffen, mir die richtigen Kompetenzen an der Stelle reinholen, die mit mir gemeinsam dann die Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist am Ende auch das, was die Selbstorganisation ausmacht, dass ich halt die Möglichkeit habe, zu entscheiden, wie ich diese Entscheidung treffen will und dass sie nicht per se schon bei der Führungskraft liegt. Und wenn ich halt merke, ich bin noch nicht kompetent genug, dann würde ich mir tatsächlich vielleicht einen Kollegen oder Kollegin reinholen und es gemeinsam machen.
Okay, das heißt das Teamwork, dass man einfach schaut, wer hat welche Kompetenzen, die er in diese Entscheidung mit reinwirft.
Genau.
Ja, wir gucken jetzt nochmal gemeinsam auf das Thema Digitalisierung. Aufgrund der Corona-Krise sind natürlich alle gefordert und viele Unternehmen steigen auf digitale Kommunikation um oder implementieren digitale Tools neu in ihre Unternehmen, da Digitalisierung häufig mit Agilität in Verbindung gebracht wird. Frage ich mich oder euch jetzt einmal, wie seht ihr das denn? Ist das zukunftsorientiert? Ist das, wenn jetzt Corona nicht so eine schwerwiegende Pandemie wäre, ist das eigentlich gut, dass man diese Wege beschreitet?
Welche Wege meinst du jetzt, dass man die Digitalisierung und in die Agilität geht?
Ja, genau.
Also ich finde, also agile Ansätze finde ich großartig. Das ist die Form, wie man zusammenarbeiten sollte. Jetzt unabhängig davon, jetzt welche konkrete Umsetzung man macht, da Scrum, Safe und Less, was es da so alles gibt, sondern eben dieses Mindset dahinter, das anzuwenden, das finde ich passt auch in alle Bereiche rein und würde das unterstützen. Digitalisierung ist der Gang der Welt, da kommen wir immer stärker rein. Und das ist natürlich durchaus durch Corona jetzt sehr stark gefördert worden. Und ich sehe aber jetzt nicht so einen engen Zusammenhang zwischen dem Thema Digitalisierung jetzt und der Selbstorganisation. Aber zwischen Selbstorganisation und Agilität gibt es durchaus einen engen Zusammenhang. Also die agilen Ansätze, das Mindset passt sehr gut in eine Selbstorganisation, meiner Meinung nach.
Diese Chance, die Unternehmen darin suchen oder finden oder schon sehen, indem sie sich digitalen Arbeitswegen öffnen. Wie würdest du das bewerten? Also es ist jetzt sehr allgemein gefragt. Du kannst gerne ein konkretes Beispiel nehmen oder einfach eine Einschätzung abgeben. Ist es eher eine Chance auch, die man gut annehmen kann und sollte?
Also es ist, glaube ich, jetzt eine Chance für viele Unternehmen, jetzt Änderungen anzunehmen. Sind ja alle so ein bisschen ausgebremst worden. Sonst hieß es oft, wir haben da keine Zeit für was Neues zu machen. Projektgeschäft. Und da sind jetzt alle ein bisschen ausgebremst. Und ich erlebe Unternehmen, die so ein bisschen in so eine Starre jetzt verfallen und sagen, das warten wir jetzt mal ab und machen gar nichts. Aber ich erlebe auch Unternehmen, die das dann eben auch nutzen und sagen, okay, jetzt nutzen wir die Zeit, um jetzt endlich mal uns neu zu organisieren und neue Sachen einzuführen. Und dann kommen eben auch solche Themen dann auch mit rein, die eben auch ihre Zeit brauchen.
Gibt es konkrete Beispiele, was ihr bei OSE jetzt aktuell aufgrund der Corona-Krise anders macht?
Also unsere Trainings auf jeden Fall, das ist ein ganz konkretes Beispiel, weil wir hatten bis dato eigentlich nur Präsenzseminare und mussten dann im März, Tim hat es von ja schon angesprochen, wirklich innerhalb von kürzester Zeit, als der Lockdown kam, umswitchen. Und ich kann es jetzt so aus dem Softskill-Bereich ja ganz gut beurteilen. Wir waren, meine Kollegin und ich, eigentlich damals wirklich überzeugt, Softskill-Trainings online, das wird schwierig, weil dieses physisch Anwesende, eigentlich leben diese Trainings davon. Und wir sind beide mittlerweile überzeugt davon und auch das Feedback der Teilnehmer spricht dafür, dass es halt wirklich extrem gut auch online funktioniert. Und das finde ich an der Corona-Krise tatsächlich auch was Positives, dass es dazu geführt hat, diesen Glaubenssatz von, ja, Softskill-Trainings gehen nicht online, zu challengen und den halt auch zu hinterfragen und auch neu zu entwickeln. Weil jetzt würde ich halt sagen, ja klar, Softskills gehen auf jeden Fall online und auch genauso gut wie Präsenztrainings.
Ja, das ist total interessant, wie du das ausführst. Also eigentlich kommt ihr aus dem klassischen analogen Training und ja, habt jetzt notgedrungen neue Wege gefunden und die sind auch noch richtig gut.
Genau. Und intern sind wir natürlich auch anders aufgestellt. Also wir sind hauptsächlich im Homeoffice, weniger noch in unserem Büro im Schanzenviertel und stellen uns natürlich auch schon die Frage, was machen wir nach Corona? Also kommen wir dann alle wieder ins Büro und sind nicht mehr so oft im Homeoffice? Also Homeoffice war bei OSE auch schon immer möglich, aber es ist momentan ja sehr extrem. Und das ist auch gerade eine spannende Diskussion, die bei uns stattfindet. Also wir sind alle Meinung vertreten von Homeoffice doch super praktisch. Ich spare mir die Arbeit, die Anfahrt ins Büro und sowas. Alles viel. Ich habe viel mehr Zeit bis dahin. Wir müssen auf jeden Fall zusammenkommen. Das brauchen wir für unsere Kultur und brauchen diesen persönlichen Kontakt. Und da loten wir gerade so den Weg für uns aus. Das finde ich eine sehr spannende Diskussion. Auch sehr für die Zukunft auch sehr, sehr wichtig. Also die Digitalisierung und das Online-Arbeiten wird ja immer stärker kommen. Und wie hängt das jetzt zusammen mit dem persönlichen Zusammenkommen?
Genau, und wir haben ja jetzt alle ab Montag auch wieder sehr verschärfte Bedingungen vor uns. Das heißt, man zieht sich wieder mehr zurück und man muss ja permanent auch quasi den Aggregatzustand ändern, so sage ich das immer. Ja. Also sich wieder öffnen, zur Arbeit zu gehen, ist immer wieder eine Herausforderung, wenn man länger im Homeoffice war. Genauso ist umgekehrt immer wieder eine Herausforderung zu sagen, dann gehe ich jetzt wieder mehr nach Hause, wo es doch eigentlich im Büro auch so schön ist, weil man mit den Leuten viel mehr sprechen kann und sich auch mal lachend einfach mal einen Smalltalk hat, ne?
Ja.
Ja, wolltest du was sagen, Sarah?
Ja, ich habe gerade noch überlegt, weil ich würde schon sagen, dass wir auch, obwohl wir alle im Homeoffice sind, viel lachen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir ganz gut an die Situation adaptiert haben. Wir haben zum Beispiel auch eine virtuelle Kaffeemaschine, wo man sich auch mal so treffen kann und einen informellen Austausch haben kann. Das finde ich auch ganz wichtig für Unternehmen, dass es auch diesen informellen Austausch weiterhin gibt. Oder dass wir manchmal einfach so auch mal telefonieren oder zoomen, um einfach auch dran zu bleiben und zu gucken, was geht so bei den anderen, weil das geht ja schnell verloren. Aber ich finde, da haben wir schon, also ich kann es jetzt nur für mich persönlich sagen, aber ich finde, wir haben da einen ganz guten Weg auch gewählt für uns.
Mhm. Die virtuelle Kaffeemaschine, die gefällt mir gut. Und das ist bestimmt ein nettes Format, ne?
Ja, ich weiß aber allerdings gerade gar nicht, ob sie noch so genutzt wird. Da müsste man jetzt nochmal drauf gucken.
Okay. Warst du schon dabei, Tim, einem virtuellen Kaffee?
Ja, als es neu war, war ich dabei, aber war auch schon leider länger nicht mehr dabei. Aber es hat ein Kollege gerade ein neues Format angestoßen, was ich auch sehr spannend fand. Man trifft sich eigentlich nur ganz kurz in der Mittagszeit, wo die meisten ja dann auch Zeit haben. Ich glaube, nur 15 Minuten. Alle, die da sind, werden dann zufällig in zweier Breakout-Rooms geworfen bei Zoom. Wird einfach gewürfelt, und dass man einfach zufällig mit irgendeinem Kollegen dann für ein paar Minuten einfach mal zum Quatschen kommt über online.
Ja. Stimmt, das ist sonst sozusagen das Treppenhaus-Smalltalk. Dass
ja,
man
diese zufälligen Begegnungen. Ne, die hat er jetzt, das hat er mal gestartet. Das war gestern das erste Mal, da war ich nicht dabei, leider. Aber ich finde die Idee großartig.
Ja, total. Ist echt schön. Wart ihr eigentlich bei den Solutions Hamburg, bei dem Digitalisierungskongress auf Kampnagel?
In der Vergangenheit waren wir immer da ganz viel dabei. Wir waren einfach von Anfang an dabei. Dieses Jahr waren wir das erste Mal nicht dabei, obwohl das ja inhaltlich sehr gut zu uns passt. Aber als das dann aufkam, ob man da mitmacht oder nicht, das war im Frühjahr, da war das noch unklar, was da auf uns zukommt. Und mit unseren Präsenzseminaren war uns klar, das könnte auch ganz schön böse werden für uns. Und deswegen haben wir uns ein bisschen zurückgehalten und waren am Ende dann nicht dabei. Mhm.
Ja, es hat ja in einer sehr reduzierten Form stattgefunden, digital und halt auch mit deutlich weniger Menschen vor Ort. Also ich fand es natürlich sehr schade, weil gerade dieser Kongress, den finde ich toll, der sich reinzuschmeißen in die Gemengelage und aus jedem der vielen wirklich unglaublich unterschiedlichen Angeboten auch was rauszuziehen. Also man kam da immer mit dickem Gepäck wieder raus, ne?
Ja, genau.
Also das wünsche ich mir sehr, dass es auch ein Nach-Corona gibt und solche Messen mit Körperkontakt quasi wieder möglich sein werden. Mal sehen, wann das wieder soweit ist. Ich finde das Motto, ich weiß nicht, ob das jedes Mal das Motto ist, dieses Kongresses Digitalisierung ist Teamsport schön, weil es natürlich alle vor Herausforderungen stellt. Alle müssen ganz neue Dinge ausprobieren, wenn sie sich in digitalisierte Arbeitswege hineinbegeben. Mhm. Was löst dieses Bild bei euch aus? Sarah, magst du anfangen?
Ja, ich bin gerade noch so am Denken. Finde ich ein sehr schönes Bild. Auch ich glaube, es geht nicht ohne das Team. Also ich merke das jetzt auch wirklich, wenn man so zu Hause ist, alleine. Ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin technisch tatsächlich nicht so 100% fit und habe jetzt gerade noch meinen Kollegen angerufen, dass er mich mit OBS nochmal updaten kann, wie das funktioniert. Und das hilft am Ende aber auch dem gesamten Unternehmen, weil dadurch wird auch mein Ton besser und mein Bild besser. Und dieses Miteinander und voneinander lernen ist, glaube ich, total wichtig, auch gerade in Bezug auf Digitalisierung, weil wir auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, was auch Technik angeht, und wir aber alle gerade irgendwie das können müssen, das aber nicht jeder direkt kann. Das heißt, wir müssen uns halt da auch gegenseitig unterstützen.
Und was wären deine Worte, Tim, für dieses Bild?
Ja, also ich finde das sehr schön, wobei ich mit dem Sport hinten immer die Metapher, da hört sie bei mir irgendwie auf, das habe ich auch noch weiter mal überlegt. Aber Digitalisierung ist ein Team-Ding, mal allgemein formuliert, das sehe ich auf jeden Fall so. Das ist nicht etwas, was man anordnen kann, sondern ich sehe da auch gleich immer so eine Selbstorganisation dahinter. Das ist eben so etwas, was man gemeinschaftlich aufbaut, und da gibt es keine zentrale Ansage, genau das und das müsst ihr machen.
Ich glaube, der Sport kann man auch so ein bisschen als, man kommt tatsächlich auch mal ins Schwitzen, weil man ja plötzlich in Tools drin steckt und eigentlich noch nicht jeden Menüpunkt kennt und trotzdem eigentlich so tun muss, als kann man schon damit umgehen, oder?
Stimmt, so kann man das sehen. Ich hatte bei Sport immer so diesen Wettkampf gleich im Kopf und dachte, Wettkampf und Erster werden, das ist für mich da gar kein Thema. Aber in die Richtung mit ins Schwitzen kommen, ja, das kommt man durchaus.
Alles klar. Ja, Erster werden finde ich auch nicht so positiv. Nee. Das wäre für mich kein Teamansatz.
Ich finde vielleicht noch eine Sache dazu auch cool, dieses wir sitzen alle im gleichen Boot. Also und auch diese technischen Herausforderungen, die kennt mittlerweile jeder und es ist auch nicht mehr so ein großes Problem. Also auch wenn jetzt vielleicht der Ton mal kurz nicht funktioniert, also auch dieser Perfektionismus wird so ein bisschen zurückgefahren, weil das jeder kennt. Also wir auch da wieder dieses Team, das alle irgendwie ja im gleichen Boot sitzen. Das finde ich an der Stelle irgendwie auch nochmal schön reinzugeben.
Ich würde gerne euch jetzt nochmal fragen, welche Themen haben wir so gar nicht beleuchtet, die ja eigentlich, wenn man auf OSE schaut und auf das Thema Selbstorganisation betrachtet, was haben wir nicht erwähnt? Was wäre eigentlich noch total wichtig jetzt zu sagen?
Also vielleicht das Schwitzen bringt mich da auf die Idee. Selbstorganisation wird ja gerne auch jetzt bei New Work Award und bei solchen Sachen so glorifiziert und toll dargestellt. Und es ist auch eine tolle Sache, aber man kommt auch wirklich ins Schwitzen. Das ist jetzt nicht so, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das kostet durchaus Kraft, da drin gut zu bestehen, seine eigenen Interessen durchzusetzen, auch mal zurückzustehen. Und das, also es ist deutlich bequemer, würde ich sagen, in einer hierarchischen Organisation. Da weiß man auch immer, wer Schuld hat. Da kann man hinzeigen und man ist selber immer fein raus. Und das ist in der Selbstorganisation eben nicht so. Also es ist durchaus anstrengend, aber ich würde es nie wissen wollen.
Ja, das hast du interessant ausgedrückt. Gibt es von deiner Seite, Sarah, noch was, was wir vielleicht jetzt noch uns anhören sollten?
Ja, ich finde das, was Tim gesagt hat, nochmal sehr gut, dass es wirklich auch harte Arbeit ist, auf jeden Fall. Und ich finde es auch wichtig, auch immer zu hinterfragen, was ist der Sinn dahinter? Also warum will ein Unternehmen jetzt selbstorganisiert arbeiten? Ist es jetzt irgendwie nur, weil alle gerade Richtung Selbstorga und New Work rennen? Weil dann würde ich tatsächlich an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, dass so ein bisschen mit dem Zeigefinger und sagen, bitte hinterfragen, oder ist es auch aus dem tiefen Glauben heraus, dass wirklich die Mitarbeiter ihre Potenzialien wirklich auch in das System einbringen können, weil ich glaube, dann ist es tatsächlich eine sehr schöne Form, um auch den Einzelnen zu befähigen, auch neue Dinge zu lernen und neue Wege zu gehen.
Ich würde sagen, das ist ein perfekter Schlusssatz. Aber du hast jetzt gerade noch mal so einen Ansatz gemacht. Wolltest du noch was sagen, Tim?
Ja, ich hatte noch den Punkt, auch, dass man dass eine klassische Organisation mit klassischen Hierarchien, dass das auch durchaus in Ordnung ist. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass Selbstorganisation ist das muss man erreichen, da muss man hin und das alles andere ist total doof, da muss man von weg. Das sehe ich nicht so. Es ist einfach auch eine weitere Organisationsform. Ich finde sie großartig, aber ich würde jetzt nicht als Missionar durch die Welt rennen wollen und sagen, ihr müsst alle selbstorganisiert arbeiten. Und es gibt sicherlich Unternehmen, die für die hierarchische Organisation perfekt ist und super ist. Und auch Menschen gibt, die super in solchen Organisationen arbeiten und auch arbeiten wollen. Okay. Also da ist keine Wertung drin zwischen den beiden, finde ich.
Alles klar.
Würde ich so unterschreiben.
Okay, dann haben wir das jetzt am Ende schön zusammengeführt, eure beiden Positionen, die ja auch gar nicht auseinanderliegen, sondern vielleicht unterschiedliche kleine Nuancen haben. Ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch. Ich finde OSE wirklich spannend und würde gerne mehr über euch erfahren und werde euch mit Sicherheit auch ein bisschen verfolgen, in Anführungsstrichen, um zu gucken, was ihr so macht. Vielen herzlichen Dank, Sarah Schuh, und vielen herzlichen Dank, Tim Waldke, für das Gespräch. Ich hoffe sehr, dass wir irgendwann auch persönlich zusammenkommen können und vielleicht gibt es ja auch bei uns einen Networking-Ansatz.
Super, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.